Wir erwachsen. Eigentlich sollte ich jetzt lesen, wie es sicher so gehört an einem Autoren an. Aber ich bin so tief bewegt, dass ich doch ein paar kleine Worte noch mit dir sagen begonnen ich am Anfang mit meinen geschriebenen Sachen. Ich weiß, Krieg will mir wütend. Krieg ist irgendwie so etwas wie meine geistige Heimat geworden. Der Professor Louis Garland, der mich seinerzeit hier eingeführt, damals hatte ich noch wenig zu bieten gehabt, offenbar hat ihm das weniger auch schon gefallen. Und seitdem habe ich hier so viel Schönes und Liebes erlebt und so viele liebe Begegnungen gehabt, dass ich das, glaube ich, einmal muss sagen. Ich bin sowieso ein bisschen Walliser krank, aber es ist nicht nur das. Ich bin heute tief, tief überzeugt, dass die Walliser zwei Qualitäten haben, die mich enorm begeistert, und das ist das eine, die Herzensfröhlichkeit, und zweitens ist die Freundschaft, die man hier findet. Und ich möchte euch nur ein kleines Beispiel sagen, damit ihr mich versteht, wie mich das kann beeindrucken kann, wenn ich einmal ins Wallis komme. Vor kurzem hat ein Freund von mir, der Anton Mutter, Vernissage gehabt. Und ich habe euch, wenn ihr da schauen wollt, seine Bilder bewundern. Und ich habe nicht gewusst, wo der Lindensaal ist. Und auf der Rotenbrücke frage ich das Mädchen, wo ist eigentlich da? Weißt du, wo der Lindensaal ist? Und dann sagt sie mir, ja, soweit das gesehen, dann rechts. Und dann bin ich gelaufen, soweit das ich gesehen habe, und tatsächlich rechts. Und dann hat es einen Gabli gehabt, es war ein Antiquariengeschäft da gewesen. Rechts ist eine Britischstraße, links eine Englischstraße, ich habe nicht mehr recht gewusst, jetzt welche rechts. Und dann kommt eine ältere Dame, ein Frommeli, wie wir sagen, das Kopftuch so gebunden, gehabt, bis Glismen schwarz an, sehr breit. In der Hüfte, die Beine gegen ihn wieder ein bisschen zusammen, und in der Hand hatte ich ein Schirrli, auf der anderen Seite hatte ich einen Plastiksack gehabt. Und dann ging ich zu ihm dran und sage, hören dir gut drüber, könnt ihr mir sagen, wo da der Weg zum Lindensaal geht? Und dann stellt sie das Schirrli auf den Boden und sagt, Herr Teutwalder, das kann ich ihm schon sagen. Und das hat es mich natürlich umgerührt. Dann sage ich, aber was, kennt ihr mich? Natürlich kenne ich ihn, ich habe doch eben schon, und hat alle meine Sachen gelesen. Jetzt stellt ihr das vor, wenn das passiert einem Mann, der da aus der Wüsterschweiz kommt und er begegnet so einem alten Frau, und das sagt, ich habe alles von ihm gelesen, ich kenne alles und so. Ich habe damit er ein bisschen geschüttelt und sie hat mir dann gezeigt, wann ich was vorbeigehen habe. Und nur mal zum Sagen, wie derige Begegnungen sind nun einmalig, und ich glaube, die kann man nur mal im Wallis erleben. Und ich hoffe, ich werde in den Büchern, die ich jetzt bearbeite, oder wo ich jetzt ein bisschen schreibe, wo es eigentlich heißt, der verlorene Sohn ist ein Walliser, wo in einer größeren Stadt ein bisschen unter, gerade unter Dritter kommt, aber doch mit der Mentalität, die ihr da, im, vielleicht die, die es gelesen haben, im verlorenen Tal antreffen, in ein mehr oder weniger Großstadt hineinkommt und sich da zurechtfinden muss und dann trotzdem mit der Heimat ganz enge Verbindungen hat. Das könnte ich, wie ich mir das vorstellen, etwas Netz geben. Ich tue nicht zu lange aufhalten. Ich weiß, wenn einer zu lang lesen, so ist es immer schlecht. Ich lese ungefähr 8 Minuten, doch noch aus dem ersten Buch, aus dem verlorenen Tal. Dann etwa 20 Minuten oder 18 Minuten ein einzelnes Geschichtchen aus dem Glasscherben. Nachher noch 7-8 Minuten gehen wir dann im Gewicht über. Und dann nachher gehen wir dann noch Walliser Tisch ab so einer Viertelstunde. Das müssen wir dann auch noch recht behandeln. Aber damit man ein bisschen Stimmung bekommt, wird jetzt der Volker das erste Mal eine Ouvertüre spielen. Und danach fange ich dann an. Danke, Bill. Stand die Mutter vor dem Spiegel. Sie warf sich den schwarzen Wollschal um. Der Geiger Johannes ist gestorben. Du musst mit mir zum Totenbesuch kommen, sagte sie. In einem Dorf, wo mehrere Familien im gleichen Holzhaus wohnen und sich die Häuser mit den Lauben die Hände reichen, begegnen auch die Kinder früh dem Tod. Ich hatte zugeschaut, wie man den alten Sigris auf der Laube im unteren Stockwerk unseres Hauses einsargte. Seither schlug ich an jener Stelle immer einen Bogen. Nein, für Totenbesuche war ich nicht zu haben. Ich würde es dir gerne ersparen, aber der Geiger Johannes hat dir etwas vermacht. Vermacht? Was ist das? Weißt du, er ahnte, dass er bald sterben würde. Seine Sachen konnte er nicht mitnehmen. Und weil er keine Kinder hatte, verschenkte er alles. Mir verschenkte er alles? Nein, natürlich nicht. Allen Leuten, die er mochte, irgendetwas. Er soll das alles in einem Brief niedergeschrieben haben. Warum will er mir etwas geben? Weil du auch Hannes heißt, wie er. Ich war bereit, mitzugehen. Es wunderte mich, was mir der Geiger Hannes vermacht hatte. Er war als Junggeselle gestorben. Mit den Nachbarn lebte er in Frieden. Seine Stimmungen vertraute er seiner Geige an und auf der er auch luftige Bauerntänze spielte. Er war ein einsamer Mensch. Mutter und ich stiegen die Holztreppe hinauf in den ersten Stock seiner kleinen Wohnung. Der Gang war nicht beleuchtet. Mutter trat vorsichtig in den dunklen Raum. Zwischen der Stubentüre und der ausgetretenen Schwelle drang ein Lichtschimmer hervor und verlor sich auf dem Fußboden. Hinter der Türe vernahm man das fromme Gemurmel der Beter gleich einem Gejammer in verschiedenen Tonarten. Ich griff nach einer Falte von Mutters Rock. Mutter öffnete leise die Stubentüre. Ein muffiger Geruch schlug uns entgegen. In der Ecke, auf einem hochbeinigen und klobigen Bett, lag die Leiche. Mutter ging zwischen den Stühlen, auf denen Nachbarn saßen, zum Toten hin. Er lag unter einer weißen Häkeldecke. Man sah die Kleider, die er trug. Die schwarzen Schuhe schauten unter der Decke hervor. Er war für die lange Wanderung vorbereitet worden. Auf dem Nachttischchen flackerte eine Kerze. Daneben standen ein Glas mit Weihwasser und ein Kruzifix. Mutter nahm den Wacholderzweig aus dem geweihten Wasser und bespritzte mit einem Kreuzzeichen der Toten. Dann drückte sie mir den Zweig in die Hand. Sie sagte, ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich tat, wie mir befohlen, tauchte vorerst noch den Zweig in das Glas und bespritzte mit heftigem Kreuzschlagen den Toten. Die Anwesenden in der Nähe des Bettes bekamen auch gleich meinen nassen Segen zu spüren. Mit dem Zweig in der Hand blieb ich stehen und starrte die gehäkelte Decke an, die alle Formen des menschlichen Körpers preisgab. Eine Base kam und fragte, möchtest du ihn sehen, Barbara? Es wäre unhöflich gewesen, Nein zu sagen. Mutter wusste das, da er wusste, dass mich der Anblick beeindrucken würde. Sie fasste mich bei der Hand. Die Frau trat am Bett, behutsam, als hätte sie Angst, ihn aufzuwecken. sie die Decke vom Kopf und über die auf der Brust gefalteten Hände zurück. Das blasse, weinhafte Gesicht des Toten lag auf einem weißen Kissen. Die Kerze flackerte nervös und an der Wand tanzten sein Schatten. Mutter sagte, wie friedlich er schläft. Die Frau nickte und weinte. Sie deckte den Verstorbenen wieder zu. Unheimlicher als der Tod erschien ihr das Bett. Es war ein altes, massives Gestell, das nicht mehr im Lot stand. Vielleicht war es nie im rechten Winkel gewesen. Jahrhundertelang aber hatte es den Dienst getan. In diesem Bett hatte seine Mutter den Geiger Hannes zur Welt gebracht. Schon die Großeltern hatten darin ihre Nächte verbracht. Und nun wird es wieder frei. Doch hoffentlich nicht für mich. Ich möchte es nicht. Es bedrückte mich, wenn ich es nur betrachtete. Aber außer einigen Heiligenbildern an den Wänden war nichts zu sehen, was er mir hätte schenken können. Die Mutter zuckte mich am Kragen. Ich drehte mich um und sagte laut, das Bett will ich auf keinen Fall. Die Mutter war entsetzt. Mit einem energischen Kopfzeichen befahl sie zu schweigen. Sie schaute mich richtig böse an. Dann blickte sie zu den Nächstsitzenden, um festzustellen, ob sie es trotz des Gemurmels im Zimmer gehört hatten. Sie zog mich am Arm zu den Stühlen hin. Wir setzten uns und begannen mit den anderen Anwesenden einige Rosenkränze zu murmeln. Von Zeit zu Zeit kamen neue Besucher, andere gingen. Über den Toten wurden eifrig nasse Kreuze geschlagen. Manchmal wurde er wieder abgedeckt, erstaunt, zugedeckt. Ohne Unterbruch rollten die Gebete wie ein ewiges Brummen fort. In allen Tonarten stiegen sie zum Himmel auf und wurden dort in irgendeinem dicken Buch dem Geiger Johannes zugeschrieben. Schließlich stand auch die Mutter wieder auf. Wir traten zuerst ans Bett, um uns mit dem Segen vom Toten zu verabschieden. Dann flüsterte Mutter bei der Türe mit der Base. Diese eröffnete uns, dass der Verstorbene mir seine Spieldose vermacht hatte. Mutter tat so, als wäre sie überrascht. Gott sei Dank nicht das Bett, dachte ich. Wir wurden in die Küche geführt. Die offiziellen Vorbeter, ein älteres Ehepaar, saß beim Tisch. Ein starker Geruch von Kaffee und Schnaps entstieg den Gläsern. Ihr frommes Tun musste nicht nur berappt, sondern auch stimuliert werden. Wenn die letzten Nachbarn sich zurückzogen, mussten sie die Totenwache wieder übernehmen und die Gebete weiterführen. Am Morgen kamen dann wieder Dorfbewohner und lösten sie ab. Die Vorbeter fanden Zeit, etwas zu essen und ihre Kehlen zu befeuchten. Das ging so lange, bis man den Verstorbenen einsargen durfte und der Kirche für das Requiem und die Beerdigung übergeben konnte. Auf dem Friedhof fand dann der Tote seine verdiente Ruhe. Es wird für uns immer ein Rätsel bleiben, wie dieses andauernde Gemurmel dem Verstorbenen zu seiner ewigen Ruhe verhelfen konnte. Dieser alte Brauch hat sich inzwischen weitgehend verloren, aber das Geheimnis und die Ruhe eines Toten ist geblieben. Einen verheißungsvollen Blick mir zuwerfend ging die Base in die Vorratskammer. Als sie zurückkam, hielt sie lächelnd die Spieldose auf der Hand, die das Liedchen immer treu und Redlichkeit spielte. Mit weit aufgerissenen Augen und stockendem Atem lauschte ich dem Wunderding. Dann durfte ich das Erbstück entgegennehmen. Wir bedankten uns herzlich und verließen das Trauerhaus. Auf dem ganzen Heimweg begleiteten uns die zierlichen Töne der Spieldose. Mutter ermahnte mich mehrmals, ihr Sorge zu tragen. Sie ahnte, dass einem so niedlichen Spielzeug bei uns eine kurze Lebenserwartung beschieden sein würde. kam, rief meine Frau aus der Küche. Toni, eine Jugendfreundin von dir ruft gleich wieder an. Ich hängte den Mantel in die Garderobe und fragte beiläufig, eine Jugendfreundin, wie hieß sie? Frau Bernecker oder so? Pause. Du musst sie doch kennen. Sie ruft zurück. Kurze Zeit später läutete das Telefon. Eine unbekannte Frauenstimme nannte mich beim Vornamen. Ich sah meine Frau an und zuckte die Achseln. Stimme. Wie geht es dir, mein Lieber? Weißt du, wie lange wir uns nicht mehr gesehen haben? Volle 40 Jahre. Du erinnerst dich doch hoffentlich noch. Ich hieß damals Wiesinger, Edith Wiesinger. Ich muss vorausschicken, dass ich ein bedenkliches Personengedächtnis habe. Es entfallen mir nicht nur die Namen, sondern ich kann mich auch an die Gesichter nicht mehr erinnern, was noch schlimmer ist. Es kann vorkommen, dass ich mit jemandem eine halbe Nacht durchzeche und am anderen Tag glaube, vor einem fremden Menschen zu stehen. Aber Toni, hörte ich die Stimme, du enttäuschest mich. Es war doch kurz vor deinem England-Aufenthalt. Wir hatten uns zwar kaum gestreift, aber du hast mir doch noch ein Kind geschenkt. Ein kleines Mädchen. Ich? Aber erlauben Sie, Sie sind wohl falsch verbunden, entsetzte ich mich. Absolut nicht. Ich weiß, du hast ein schlechtes Gedächtnis. Es war ein kleines Rubensmädchen in einem braunen Holzrahmen. Nichts Besonderes, aber ich habe es immer noch. Du warst im Begriff, die Koffer für London zu packen. Ach ja, jetzt dämmert es mir. Esther, nicht Esther, Edith, Verzeihung, Edith. Ja, natürlich, ich schrie ehrlich empfundene Freude in den Hörer, um mich für die lange Leitung zu entschuldigen. Meine Frau empfahl mir, nicht allzu laut zu sprechen, um das süße Ding am anderen Drahtende nicht zu erschrecken. Wir unterhielten uns eine Weile, ergänzten unsere Informationslücken, rühmten uns der Kinder, die wir in die Welt gesetzt hatten, lobten unsere Prachtsenkel und berichteten von unseren beruflichen Aktivitäten. Dabei erwähnte ich mehrmals, dass ich mich natürlich noch genau an alles erinnere, was zwischen uns gewesen ist. Wirklich, sagte Edith, ich sehe dich nämlich immer noch, wie du mit dem nassen Hut in der Hand neben mir im Regen einhergingst. Ja, rein zufällig. Du machst es dein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Ich hatte keinen Grund, freundlich reinzuschauen. Der verdammte Wind hatte mir den Hut vom Kopf gerissen. Es war wirklich zum Totlachen. Du ranntest ihm nach und jedes Mal, wenn du dich bücktest, war er wieder weg. Das war kein Grund, sich über einen armen Jungen lustig zu machen. Ein verletzter Männerstolz reizte mich. Du wirktest so hilflos. Ständig riebst du mit dem Ärmel an dem dreckigen Hut und gingst ohne Kopfbedeckung im Regen neben mir einher. Schließlich bot ich dir den Schirm an. Oder erinnerst du dich nicht mehr? Doch, doch, doch. Ich kratzte in meinem Gedächtnis. Edith plauderte munter weiter. Wir spazierten den Bellevue zu. Du erwähntest, dass du übermorgen nach London verreisen würdest. Das passte mir. Ich suchte keine Bekanntschaft, nur eine Pflichtübung. Ich hackte dir ein und wich nicht mehr von deiner Seite. Pflichtübung? Was willst du damit sagen? Fragte ich enttäuscht. Nichts Besonderes. Wir Frauen haben eben auch manchmal unsere Geheimnisse. Wie du willst, Edith. Eigentümlich, ich erinnere mich noch an jede Kleinigkeit, fuhr sie fort. Es war nur ein ganz kurzes Gewitter. Plötzlich bemerkte ich, dass wir die einzigen waren, die den Schirm noch offen trugen. Wir lachten über uns. Am Telefon entstand eine längere Gesprächspause. Meine Frau verständigte mich, dass sie das Essen aufgetragen hat. Bist du noch da, Edith? Ja, Du weißt, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Wieso hast du dich damals eigentlich so frei benommen? Habe ich das? Ja, du hast dich direkt an mich gehängt. Das war doch recht ungewöhnlich.
Wie du das sagst, Toni, ganz so war das nicht.
Du hast mich zu einem Kaffee eingeladen. Wir standen zufällig vor einer kleinen Konditorei am Bellevue-Platz. Ich zog es vor, die nassen Kleider bei dir zu trocknen. Ich hatte eben meine Gründe.
Hattest du deine Gründe?
Da komme ich nicht mehr mit.
Ist auch nicht möglich, lachte sie.
Aber sicher erinnerst du dich noch an die lustige Geschichte.
Welche lustige Geschichte?
Von deiner Pensionsmutter. Du hast mir erzählt, sie sei nur glücklich gewesen, wenn sich alle ihre Gäste so recht zu Hause gefühlt hätten.
Ja, das stimmt.
Aber da war eben dieser Pensionär, der nie Damenbesuch hatte, was die gute Landlady äußerst beunruhigt haben muss.
Ja, ich entsinne mich.
An einem schönen Sonntag standen aber dann doch ein paar niedliche Damenschuhe neben den großen Stiefel vor dem Schlafzimmer, hast du erzählt. Was die brave Pensionsmutter in solch gute Laune versetzt habe, dass ihr alle frisch gebackene Apfelkuchen frühstücken konnten.
Ja, so ungefähr war's. Wahrscheinlich hatte ich diese Geschichte erzählt, um dir Mut zu machen.
Ja, den brauchte ich tatsächlich, meinte Edith. Wieder entstand eine Gesprächspause.
Toni, habe ich nicht noch einen Kaffee zu Mut? Oder ist er jetzt verjährt?
Na, Verzeihung, Edith, natürlich, wir müssen uns unbedingt sehen. Wir hatten es damals doch so verdammt eilig.
Hör zu, Edith.
Wollen wir uns nicht gleich verabreden? Es war doch eine recht eigenwillige Begegnung.
Das kann man wohl sagen, entgegnete sie etwas verlegen.
Vielleicht verrätst du mir dann dein Geheimnis, Edith.
Edith ging nicht darauf ein.
Ich meine jenes, welches Frauen eben manchmal haben.
Du bist wirklich neugierig.
Ich bringe dieses Erlebnis nirgends so recht unter. In meinem Erfahrungsbereich, meine ich.
Mag schon sein, entgegnete sie rasch.
Dann folgte ein längeres Schweigen. Ich erwartete, dass sie noch etwas sagen würde, aber sie blieb still. Schließlich nahm ich das Gespräch wieder auf und wir verabredeten uns auf den folgenden Tag in der kleinen Konditorei am Bellevue-Platz. Meine Frau hatte mir geraten, nach Möglichkeit mein Bäuchlein einzuziehen und in einer gewinnenden Strandbadehaltung meiner Jugendfreundin zu begegnen, um sie nicht allzu sehr zu enttäuschen. Sie hatte mir auch ein Sträußchen Sommerflor aus unserem Garten in die Hand gedrückt. Wir Frauen schätzen es, wenn wir so alle 40 Jahre ein Sträußchen von unserem Verehrer bekommen.
Oh, du übertreibst. So lange her ist es nun auch wieder nicht, seit ich dir die letzten Blumen geschenkt habe.
Nein, sagte sie schalkhaft, es war genau heute vor 10 Jahren.
10 Jahren?
Du scherzt wohl. Wieso heute?
Heute ist doch...
Ja, ist das möglich? Unser 30. Hochzeitstag. Der 33. Wie du dich trotz den vielen Verpflichtungen noch an alles erinnerst.
Du machst dich lustig über mich. Ist mir völlig unter das Eis geraten, glaub mir. Tut mir leid, soll nie wieder vorkommen.
Meine Frau schwieg. Sie hatte eine eigene Art zu schweigen.
Hör zu, Silvia. Wir gehen heute Abend aus und speisen zusammen bei Kerzenlicht, nicht? Bestell bitte einen Tisch, du weißt schon wo.
Sie war einverstanden und ich ging. Die Konditorei war gut besucht. Ich blieb bei der Türe stehen und betrachtete die vielen Gesichter. Schließlich waren es tatsächlich 40 Jahre her, seit ich Edith gesehen hatte. Neben dem großen Aquarium saß eine ältere Dame an einem Tischchen. Ihr weißes Haar war leicht bläulich getönt. Sie trug eine raffinierte Bluse in schwarz-weißen Blutstoff. Ich schritt lächelnd auf sie zu. Edith kam mir entgegen.
Ich habe mir gleich gedacht, das muss er sein, sagte sie.
Du gestattest doch, dass ich dich umarme.
Wir betrachteten uns lachend von Kopf bis Fuß und überschütteten uns gegenseitig mit Komplimenten. Wie du aussiehst, wie vor 40 Jahren. Auch du hast dich nicht verändert. Was machst du bloß, dass du so jung geblieben bist? Solches und Ähnliches loben wir uns gegenseitig vor und spielten die guten alten Freunde, die wir nie waren. Wir wären bestimmt unerkannt an jeder Straßenecke aneinander vorbeigegangen. So sehr hatten uns die Jahre gezeichnet. Nach dieser ersten stürmischen Begrüßung saßen wir uns verlegen gegenüber. Unsere Füße berührten wieder den Spannteppich. Wir tranken Tee und versuchten das Gespräch in Gang zu halten, was uns mit der Zeit recht gut gelang. Erst viel später kamen wir auf unsere damalige Begegnung zu sprechen. Darf ich dich etwas fragen, fing ich damit an. Sie wich meinen Blick aus. Mit dem kleinen Löffel rührte sie ihren Tasse. Muss das sein, sagte sie. Ist es nicht besser, wir lassen die Erinnerungen bleiben, wie sie sind? Ich bin eben ein neugieriger Mensch und gehe den Dingen gerne auf den Grund. Es war doch recht ungewöhnlich von einem Mädchen wie du. Was für ein Mädchen war ich denn? Gebildet, wohlerzogen, außergewöhnlich hübsch, und jetzt heute noch, und natürlich seriös, wenigstens nahm ich das an. Sie antwortete nicht. Ihren Lippen entflog das Lächeln. Ich ließ aber nicht durch. Ich kann diesen Badendö nicht unterbringen. Ich habe eben meine Registratur und ich klassiere gerne alles am rechten Ort. Ich hasse es, Dinge unter Diversem einzuordnen. Wahrscheinlich bohrte ich mehr aus Eitelkeit als aus Neugierde. Ich erwartete ein Geständnis, wie unwiderstehlich ich damals ausgesehen haben musste. Groß, schlank, neckisch, ein echter Flirter. Die Büro nannte mich eine Österreicherin, dem Herrgott sein Bleistifterl. Was mich zwar verletzte, aber meinem übertriebenen Selbstbewusstsein keinen Abbruch tat. Ich möchte dich nicht enttäuschen, sagte sie nach einer Weile. Wieso enttäuschen? So leicht enttäuscht man mich doch nicht. Vielleicht doch. Ah, sagte ich, war ich denn so unmöglich? Nein, das nicht. Absolut nicht. Als unbeholfener junger Mann hast du dich recht gut benommen. Na, wenigstens das. Aber die Umstände waren verworren. Sie hielt inne und zupfte an den Blumen, die ich mitgebracht hatte. Mir schienen die Umstände nie so unkompliziert wie dieses eine Mal entgegengelegt. Gut, wenn du es haben willst, sag ich's. Aber ich habe dich gewarnt. Ich nickte, sie fing an, ich hörte zu. Als ich dir damals begegnete, kam ich von meiner Großmutter. Ich hatte ein besonderes Verhältnis zu ihr. Sie war meine beste Freundin. Über alles konnte ich mit ihr sprechen. Ich hatte große Probleme. Ich war verlobt mit einem internationalen Turnierreiter. Er betrog mich nach Strich und Faden. Aber er verharmloste seine Seitensprünge, wenn wir uns darüber stritten. Er behauptete, sie bedeuteten ihm nicht mehr als ein Doppelochsen. Er könnte einfach bei einer solchen Gelegenheit nicht ausscheren. Das wäre feige. So sei er eben. Er beteuerte, dass er nur mich lieben würde und von einer Auflösung der Verlobung nichts hören wollte. Ja, so ungefähr redete er. Großmutter war erbost. Der Teufel hol ihn, sagte sie. Da gibt's nur eines. Du suchst dir gleich einen netten Jungen und betrügst ihn auch einmal nach Trick und Faden. Und wenn es soweit ist, gehst du zu ihm und erzählst ihm alles.
Nun, meine lieben Freunde, wenden wir uns ein paar Minuten den Gedichten zu. Ich habe auch mein Arbeitsbuch mitgebracht. Man kann ja heutzutage auf ganz verschiedene Arten dichten, das können Sie. Ich habe in meinem Arbeitsbuch nur zum Sagen auch Gedichte, so wie sie vielleicht die Impressionisten machen. Ich lese Ihnen gleich zum Anfang drei vor. Die sind sehr leicht gemacht, trotzdem haben sie irgendwie noch so einen tieferen Gedanken. Rotlicht, Grünlicht, Rotlicht, Blaulicht, Kerzenlicht. Oder dann, der langhaarige Franz Annen ging mit den Sterbesakramenten von dannen. Mit Gin, Nikotin und Heroin. Man kann auch noch ein bisschen gewagter gehen mit diesen modernen Gedichten. Sie trug an jedem Finger einen Ring, nur keinen Ehering, denn das Ding ging Bing. Das als kleine Lockerungsübung. Ich möchte nun aus diesem Bändchen Firngeflüster, das ich den Bergführern von Zermatt gewidmet habe, und hauptsächlich aus dem Grunde, weil es doch einige Gedichte enthält, die mit der engeren Heimat von Zermatt zu tun haben. Aber wir fangen zuerst an mit dem Wallis. Ich habe das so wunderbar organisiert, dass ich nicht mehr finde. Land am Rotten. Fabrikkamine verhängen die Talsohle mit Rauch. Luftseilkabel gleißen in Abendsonne vor Schattenfels. Ein Haus mit Fremdgesicht protzt auf braunem Gestein. Und der gezähmte Rotten leckt den langen Garten in Erinnerung seiner Wildnis. Doch du bist noch das alte Tal mit Sorgenfalten nach allen Seiten. Der weiße Kranz der Berge atmet Frieden und klagt an die Zeit. An Sonnenhängen kleben kleine Dörfer, Narben deiner Armut, Keime neuen Lebens. Land am Rotten, voller Tränen, voller Glück, geschundene Heimat, Heimwehland. Ich habe geträumt, es Gleis hopschelte, sie an ihre Hüßbord hochklopfen. Ich habe aber noch Lüfte und so sehr allein. Aber das Gespenstertier ist nicht aufgegangen. Der Hetz hopschelte vor der Bord, schüderhaft angefangen zu lernen. Von Lüter Zorro hat es an die Bord gesperrt. Und sofort hat es hiesche Lichterloh angefangen zu brennen. Statt Feuerwehrmaschine sind die Schuppuchhellner gekommen. Auf grossen Platten haben sie grobe Hopschelbeine gebrungen und mir aufgetischt. Hör doch auf, ihr Hürnara, hab ich gehört. Ich will zum Hischius, bevor es spät ist. Zuerst frissest du jetzt die Hopschelbeine auf, haben die Kellner alle im Chor gesehen. Ich bin verrückt, so roh wieder noch. Die Braten werden schon noch. Haben sie gelacht. Sie haben mich gepackt und wollen auf die Hüfe gelöscht rieren. Ich habe mich gewehrt wie ein Diesel. Und du bin ich verwacht.
Meine Frau hat gesagt, was ist mit dir los? Im Bett so umeinander und zappeln, wie ein Hopf. Hast du gesagt, wie ein Hopfen? Ja, du los, zu dem Froschschenkel Bras, vom Ohr und Zappen, von nicht bin ich. Ich sage dir, das ist so. Im Walliser-Titsch, das wäre sehr gut. Das Walliser-Titsch eignet sich kolossal gut für so Fragen zu stellen, so doppelbildige, so mit komische Fragen. Ich habe da ein paar so mal aufgeschrieben, die man euch könnte machen. Und das heisst, du sag eben, mit was für Zahlen zählt man deine Tage, um den letzten zu finden? Warum leben die Schweinmeier so friedlich nebeneinander und wir nicht? Was ist das für eine Form, die aus Schneeflocken kleine Sterne macht, wenn sie vom Himmel kiehen? Warum blast der Wind der Pfiffolter der Farbstück nicht von der Fecke? Warum haben wir in der Fremde Heimweh und daheim Fernweh? Kenn und echt träumen einander wieder, wenn sie sich als Pippolter begegnen. Das Gäuche, wo immer ins gleiche Glutchen schaut, sieht immer nur Maschinengrind. Ich werde euch noch gerade zwei unveröffentlichte Gedichte vorlesen. Es ist möglich, dass hier Leute sind, die schon alles gehört haben. Ich tue danach noch ein paar andere euch noch. Aber dennoch werde ich doch noch gerade zwei so ein bisschen liebere Gedanken euch noch sagen. Aber einmal bist du Mütterseele allein auf der Welt. Sterne stehen zwar euch am heutigen Tag am Himmel, aber du siehst sie nicht. Bis nicht traurig, der Wind trägt manchmal den Samen an ein Plätzchen und es fährt ein Grün, was niemand erwartet hat. Wer ist nicht schon ins Weg gegangen, was er nicht gesucht hat und es hat noch an einen Ort gebrungen, was die Sonne nur gebetet hat? Hat Geduld mit dir. Es lässt sich nicht alles erzwingen. Wirf dein Trübsal der Vogladar. Schieb auch noch auf und fliegt damit fort. Man könnte vielleicht euch neue Gedanken suchen für all die Bücher, die leider manchmal im Begriff sind, verloren zu gehen. Ich bin jetzt an den Tisch gebaut. Am Tisch tätowiert niemand. Der Vater hat noch gebettet und die Mütter natürlich auch. Aber wir betteln nimmer mehr. Reicher sind wir desto nicht. Ich breche das Brot. Ich tue es nicht zerfetzen, nicht zerschreissen, nicht zerhudeln. Ich breche es. Dabei denke ich, wie gut es ist doch. Wir haben alle genug Brot. Der Grossvater und Grossmütter haben wirklich manchmal zu wenig gehabt. Aber sie haben gebettet und vielleicht gerade wegen des. Wir betteln nicht mehr am Tisch. Wir brechen das Brot. Und denken an die, die für uns zu wenig davon hatten. Das sind so ein paar liebe Gedanken. Und jetzt gehen wir zu den beiden Büchern. Mal nicht ein paar wenige Gedichte. Zwei, drei. Im Witz planen. Ich plane für Ische ein Nagelnips Hische aus Holz und Gemüse, damit Schee lang dürft. Auf der Rümpa ein Böcher. Da sitzt man ein Jöchen und heim ist die Ruhe nach allem Getür. Im Pfiff und der Röcke steht Zitla, nicht Hudlo. Witze bis Tschudlo vom Quill und vom Schaffen dazu etwas lacht. Sand schon getragen, das Lirchenholz gesagt, Steinapparat, mit nichts bin ich spart. Da sagt plötzlich einer, die Narr, ist versessus. Hast du vergessen, dass deine letzte Stunde diese Nacht für dich kommt? Ich bohe für Ischi, aber keis Ischi. Nicht jetzt, nicht in einem Monat, in anderen hat geplant. Wenn ich klein war, ist der Vater der Stärkste in der Erde. Auf unserem Hiesche sind am Abend die Engler umeinander geflogen. Und ich habe geträumt, der Getti hat mir ein Sackmesser gekauft. Regentropfen an der Dreh habe ich als Edelsteiner verkauft und alles Geld der Mütter gegeben. Wenn Schneeflocken auf der Erde gekippt sind, bin ich am Fenster zum Himmel zugefahren. Der alte Schafhirt war der liebe Gott gewesen. Und unter seinem Mantel hat er arme Seele gekaltet. Heute weiß ich, dass der Vater nicht der Stärkste ist. Nur Fledermisch und Ziesche tanzen. An der Dreht Regentropfen hängen und die Mütter werden nie das Geld bekommen. Ich weiß noch mehr, aber ich fahre euch nicht mehr zum Himmel zu, wenn Schneeflocken fallen. Und da noch eins, wo so die Walliser Sprache nach meinem Dafürhalten so gut zum Ausdruck bringt. Wo habe ich das? Seite 27. Herbstwind. Zalrus rutscht auf dem Chee, stehen zwei alte Lerchen. Wurzeln hangen in der Luft, über Felsen uns in Schlucht. Fahrt der Wind wie ein Tiefel dreht, wiegt und biegt und schüttelt sie, kehrst sie biest und Hömmchen. Zalrus rutscht auf dem Chee. Der Routinchen mit der Äst, kennt's nicht üb und heimsche fest, Klemp und Wurzeln in den Spalt, sind zum Leben noch nicht zahlt. Doch der Wind, der tot durch das Kee, krimp und pack und schüttelt sie, die Zehe und Stämme, die gehen nicht nahe, sie will uns nochmal überstehen. Wenige. Zchi. Nein, flott in die Lüge, sag. Geh nicht für den Ruf auf die Tschucke, wo nur mal Faxen können wachsen. Schreibst du uns, bist du im Reh im Kind. Du, flott in die los, geh nicht auf den Reh. Die Vorreist leide, das wissen wir beide, und geh durch ihn ins Kind. Sag, Klotilde, lüg, geh nicht für den Brief. Ein Weg findest da keiner, nur Stüde und Steine bis zum Rust ins Kind. Liebes, Klotilde, los, geh nicht da für uns. Da uns ist doch die Fremde. Lüg, der Vater tut's Ende. Hier gibt sie doch viel, was wettest du hier? Und dann eins.
kann ich eigentlich hier, ist hier vorne auf der Terrasse geboren worden. Die haben einen Zug so überspringen oder müssen warten. Wenn wir haben ja den Lötschberg kommt und der Fischzermann-Bahn fahren nicht ab. Das ist, das haben sie wahrscheinlich gemacht, damit man hier noch das Zweierl oder das Dreierl kann. Und das habe ich dort gemacht und ich bin da vorne auf der Terrasse gesehen und habe das Dreierl getrunken. Und heute habe ich es eingeschenkt, so ist es Bier und wie es gegangen ist, das kehre das. Es ist alles ein Bier gewesen. Ein Bier. Ein kleines Bier hat ein paar Schluckchen aus meinem Glas getrunken und schon hat es voll Duckchen mir angefangen gleich. Immer nur mal nichter ist das Leben verweiber. Es geht so manches leichter, aber im Malen immer steiber. Bleib noch ein bisschen hier, liebes kleines Bierli. Der Wein tut mir ziehen. Wir nehmen noch ein Drierli. Oh, jetzt haben wir wohl etwas zu viel bekommen. Ja nun, so den Geber und probieren und Pfirsche zu kommen. Stütz nicht in drinnen. Hör auf mit der Fäcke zu schlagen. Ich kann Wärli auch nicht mehr auf meinen Beinen stehen. Das ist das Gedicht, das jetzt in der Schweiz bald international wurde. Berni und die Zürcher und Targauer alle kennen so das bald den Titel, den ich da signiert habe. Meine Bücher in Büchhandlung zur Walter Post sind zwei Bücher gekommen mit einer Mütter. Und dann sind die Bücher vor mich angestanden und da hat die Mutter gesagt, dürfen Sie das Gedicht aufsagen? Und dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Was hat die Bürgerin gesagt, beide zusammen und gedacht, Misch. Ich sage es jetzt euch. Misch. Wir haben Misch in Ischen, Ischen. Was geht das andere an? Schießen die Ischen. Schlafen die Ischen im Kellerli. Fressen aus dem Tellerli. Trigo, was vom Fasschen tropft. Schieberlangen, das macht klopft. Augen haben sie wie Bubelkämpf. Ohren wie Bullochnepf. Ein Fell aus Sidoglanz. Dazu ein langer Schwanz. Wir haben Misch in unserem Hiesch. Was geht das an? Ja, schießen die Hiesch. Wieder da.